Heute Morgen predige ich über Philipper, Kapitel 4, Vers 4 bis 7. Philipper 4, Vers 4 bis 7. Da heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich sagen, freut euch. Lasset eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden, der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Freude in Jesus? Die Frage, worüber freuen Sie sich normalerweise im Leben? Es gibt viele Möglichkeiten über schöne, brauchbare Geschenke jetzt an Weihnachten, über liebe Menschen, gute Geschäftsentwicklung, sofern es solche gibt, über die Natur, über schöne Musik, Entspannung und vieles mehr, schöne Bilder. Wie sieht es aus mit der Freude an Jesus? Hier heißt es ja, freut euch im Herrn alle Zeit. Die Freude an Jesus kann man eigentlich nur dann haben, wenn man ihn kennt. Solange ich nur vor irgendeiner süßen Krippe stehe und sage, ach wie goldig, ist es zwar sehr nett, aber noch keine Freude an Jesus oder in Jesus. Wenn ich ihn kenne, lerne ich es, mich an und in ihm zu freuen, weil ich verstehe, was er mir bedeutet. Wenn ich Jesus kenne, weiß ich, dass ich bei Gott angenommen bin für Zeit und Ewigkeit, und das ist ein Grund bleibender Freude. Ich freue mich darüber, dass mein Leben einen Sinn bekommen hat, weil ich die Ehre Gottes entdeckt habe als bleibendes Motiv meines Lebens. Ich freue mich über Gebetserhörungen, die er gibt, sowohl persönlich als auch gemeinsam mit anderen. Ich freue mich über das Geschenk der Vergebung, dass immer wieder so ein ganzer Ballast abfällt, sozusagen der Sperrmüll meines Lebens mitgenommen wird und dadurch Raum entsteht in meinem eigenen Leben. Und so gibt es noch viel mehr Dinge, über die ich mich freuen kann. Er schenkt bleibende Hoffnung. Menschen, die Jesus kennen, werden auch diese Freude in Form einer gewissen Freundlichkeit anderen Menschen mitteilen. Hier heißt es ja, lasset eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Das heißt, sie werden nicht aggressiv sein. Ich denke an drei Beispiele. Ein Schüler, der mich in der Schule oft und lange gestört hat und dann sich entschloss, sein Leben Jesus anzuvertrauen, der hörte schlagartig auf zu stören und arbeitete mit. Lasst eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden, auch dort. Ich denke an einen Geschäftsmann, der viele Prozesse geführt hat und als er Jesus kennenlernte, hatte er leider immer noch Prozesse führen müssen, aber es wurden viel weniger, weil er nicht mehr so auf seinem Recht bedacht war, sondern nur noch überlegte, wo ist es wirklich nötig, um eine Firma willen. Ich denke an eine Hausfrau, die ihren Ehemann regelmäßig ausschimpfte und so der Krach zu Hause war oft an der Tagesordnung. Und als sie zum Glauben kam an Jesus, hörte das auf und sie hat sich ihm zugewendet, sodass er ganz erfreut und beglückt war über diese Entwicklung und staunte, woher das wohl käme. Vor kurzem las ich ein Interview, das ein Sportler führte, das heißt ein Sportmoderator führte, im ZDF-Sportstudio, allerdings im Sommer schon, indem er einen berühmten Fußballspieler fragte, wie es denn so aussieht mit seinem Leben. Und dieser Fußballspieler, ein Brasilianer namens Jorginho, erzählte dabei auch etwas von Gott. Er sagte, ich danke Gott, weil er meinen Weg vorbereitet. Ich danke Jesus für alles, was er für mich getan hat. Und ich muss stets über Jesus reden, weil er mein bester Freund ist und ich vorher ein ganz anderer Mensch war. Ich bin glücklich heute und Gott ist sehr gut für mich. Deshalb wiederhole ich gern, ich danke Gott und Jesus. Und dann fragt dieser Sportmoderator, wann war denn vorher? Jorginho, vor 5 Jahren. Ich war ein völlig anderer Spieler, nicht nur Fußball im Kopf, sondern vor allem an Frauen interessiert und an Trinken. Das war schlimm für mich, weil ich so nicht gut spielen konnte. Auch das Leben in meiner Familie litt darunter. Jesus hat auch das Leben meines Bruders verändert. Er ist heute ein ganz anderer. Er war Alkoholiker und ist heute Pastor. Das ist für mich ein Wunder und deshalb bin ich Christ. Ich danke für mein Leben, ich danke Gott. Und jetzt kommt so die typisch deutsche Frage eines Sportmoderators, die auch jeder andere stellen könnte. Er sagt, ich bin glücklich. Und was fragt der Sportmoderator? Macht das Leben denn jetzt noch Spaß? So nach dem Motto, mit Jesus werden wahrscheinlich alle Freuden ein bisschen verblasst sein, weil sie nicht farbecht sind. Jorginho, ja, natürlich. Heute noch viel mehr. Früher liebte ich die Frauen. Heute habe ich eine, nur für mich. Wir haben ein super Leben. Ich habe eine Tochter. Im Oktober erwarten wir unser zweites Kind. Daran sehen Sie, es wurde im Sommer geführt, das Interview. Ich glaube, ein besseres Leben gibt es nicht. Ich habe eine glückliche Familie, ein glückliches Leben. Ja, jemand, der sich ganz neu freuen lernte, weil er Jesus kennenlernte und dadurch diese Freude auch andere Bereiche durchdrungen hat. Manchmal ist es so, dass im Leben viele Dinge, an denen man sich freut, in sich zusammenbrechen, dass Beziehungen plötzlich nicht mehr halten, dass der Arbeitsplatz gefährdet ist, dass irgendeine Zukunftsperspektive nicht mehr stimmt und vieles einfach verschwindet oder zumindest Risse bekommt. Und dann ist die Frage, was bedeutet denn jetzt noch Freude? Aber dieser Paulus schrieb diesen Philipperbrief aus dem Gefängnis in Rom. Die Gefängnisse damals waren noch nicht mit Zentralheizung und Fernsehen ausgestattet, sondern es waren meistens finstere Löcher ohne Heizung und ohne alles. Und gerade in diesem Gefängnisbrief schreibt er so viel von Freude, obwohl er ja von allen Freuden des Lebens mehr oder minder ausgeschlossen und ausgesperrt war, beziehungsweise eingesperrt, und die Freuden schienen außerhalb zu sein. Das heißt, manchmal wird diese Freude an Jesus gerade dort besonders groß, wo alles andere ein Stück weit ausgegrenzt ist, weil man spürt, ich habe mich früher daran gefreut, das funktioniert nicht mehr. Was bleibt eigentlich übrig? Und da entdeckt manche ganz neu oder wieder neu oder noch tiefer als bisher Jesus als den, der eine bleibende Erfüllung gibt, auch dort, wo manches andere nicht mehr funktioniert. Und da heißt es hier, der Herr ist nahe. Wie erfahre ich die Nähe Gottes? Da heißt es einmal im Psalm 139, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Das heißt, ich erfahre die Nähe Gottes als Beter. Oder in einem anderen Psalm, Entschuldigung, das war eben Psalm 145, was ich gerade sagte. Psalm 139 heißt es, von allen Seiten umgibst du mich und hast deine Hand auf mich gelegt. Gerade so, wie wenn Jesus mich als Freund in den Arm nimmt und sagt, ja, wie lieb ihr mich oder auch einen anderen hat. In Psalm 34 heißt es aber auch, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und es kann sein, dass heute Morgen jemand unter uns ist, der das gerade auf sich beziehen kann, dass er ein zerbrochenes Herz hat oder ein zerschlagenes Gemüt. Und dass hier ganz besonders diese Nähe Gottes auch ihm zugesagt ist, weil sie im Wort Gottes steht. Der Herr ist natürlich nicht nur mir persönlich nah, auch in der Weltgeschichte kommt er immer näher. Jeder 25. Vers im Neuen Testament handelt davon, dass Jesus wiederkommen wird. Nicht mehr so als süßes Kind in der Krippe, sondern als dieser Weltherrscher, eine Person, der Gott alle Macht übergeben hat, als Herr der Weltgeschichte. Alle Zeichen der Zeit sprechen eigentlich dafür, dass vieles schon erfüllt ist von dem, was zum Beispiel in Matthäus 24 oder der Offenbarung steht, vor dieser Wiederkunft, was damit verbunden ist an Naturkatastrophen, an Hungersnöten, an Erhebung von Volk gegen Volk, an Gesetzlosigkeit, an falschen Prophetien und viele mehr. Und vor allen Dingen, dass Israel wieder in seinem Land sein würde, zumindest ein Teil davon, was ja inzwischen schon erfüllt ist. Jesus kommt wieder. Wenn er wiederkommt und wir ihn sehen werden, denke ich, dass wir alle wahrscheinlich ein Stück weit beschämt sind. Nicht, weil wir schlagartig unsere vielen Fehler erkennen, sondern weil wir beschämt sind von seiner Liebe. Zu sehen, wie großartig er ist, wie er ganz Liebe ist und uns vermutlich, so denke ich mir das, schämen werden, dass wir ihm so wenig vertraut haben, wo er so viel Liebe ist und hat für uns. Und deshalb ist hier logisch der nächste Punkt, der, dass man Sorgen ablegen soll, weil das einzig angemessene Verhalten im Blick auf Jesus Vertrauen ist. Sorget euch um nichts. Es ist nicht im Sinne einer Verantwortungslosigkeit gemeint oder einer Sorglosigkeit wie ein Kind, weil es alle Dinge nicht überblickt, so ein bisschen, sondern ein bewusstes Abgeben von Sorgen an Jesus im Gebet, weil das Vertrauen die einzig richtige Beziehung zu ihm ist. Erstaunlich, keiner von uns hat Ausbildung bekommen im Sorgen und trotzdem macht das jeder als Lieblingsbeschäftigung Tag und Nacht. Ich bin sicher, dass die meisten von uns heute schon eine oder mehrere Sorgen im Kopf hatten, ehe sie hierher kamen oder vielleicht auch im Moment an Sorgen denken. Woher kommen Sorgen? Ich denke, Sorgen sind eine Art von Befürchtung, was alles passieren könnte, wenn. Ich weiß nicht, ob Sie das nette Kinderlied kennen, was wir früher manchmal gesungen haben, von dem Heinrich und seiner Liesel. Würdet ihr euch bitte später wieder unterhalten, wenn der Gottesdienst zu Ende ist? Das wäre eine Hilfe für mich. Wo der Heinrich mit seiner Liesel sagte, sie sollte dir so einen Topf voll Wasser holen, und sie sagt, aber wenn der Topf ein Loch hat. Und da sagt er, stopf's zu, liebe Liesel. Und er sagt, ja, womit? Mit Stroh, aber wenn das Stroh zu lang ist. Ja, dann nimm ein Messer. Wenn du das Messer zu stumpf ist, und dann musst du es scharf machen, da fehlt aber das Wasser wieder, weil der Topf ja ein Loch hat, um diesen Schleifstein ins Wasser zu tauchen. So ein nettes Kinderlied, was sich immer im Kreis dreht. Und genau das ist ja der Maßstab, in dem sich die Sorgen in unserem Kopf bewegen. Die drehen sich immer im Kreis, das ist ein negativer Kettenschluss. Da hängt immer eins am anderen und eigentlich geht es nicht weiter. Sorgen entspringen, soweit ich das verstehe, dem Sündenfall, als der Mensch sich entschloss, ohne Gott zu leben, mit der sogenannten Kann-Alleine-Haltung. Und Sorgen ist ja eine Befürchtung, was alles passieren könnte, wenn Gott nicht eingreift. Ja, in diesem Kann-Alleine. Und vieles können wir eben alleine doch nicht. Wir sollen die Sorgen abgeben im Gebet. Und da gibt es verschiedene Arten, wie man das macht. Die einen machen das so, wie man einen Drachen fliegen lässt. Die anderen machen das mehr so wie ein Fußballspieler. Ja, wie bete ich, wenn ich einen Sorgendrachen steigen lasse? Das ist ganz einfach. Ich halte die Schnur in der Hand und bringe diesen Drachen in den Aufwind Gottes. Und da fliegt er je nach Länge der Schnur 100 Meter von mir weg. Ich freue mich, dass ich im Gebet so viel Erleichterung erfahre in meinen Sorgen. Und wenn ich dann fertig bin, ziehe ich die Schnur wieder ein und nehme ihn wieder mit. Das ist so dieses Drachensteigen-Beten, was wir oft tun. Das Fußballspielerbeten ist ein bisschen anders. Da spielt einer und weil er den Ball gerade hat, wird er angegriffen von dem Feind, von dem Gegner. So wie das bei uns auch ist. Es gibt ja auch einen Gegner Gottes, der uns gerade mit Sorgen gerne angreift. Aber sobald er den Ball, dieser Fußballspieler, abgespielt hat, ist der Feind an ihm nicht mehr so interessiert, weil jetzt ein anderer diesen Ball hat und jetzt der angegriffen würde. Wenn Jesus sozusagen der Spielführer meines Lebens ist, dann dürfte ich ihm diesen Ball zuspielen und sagen, jetzt sieh du doch mal zu, wie du weiterkommst damit. Und damit wäre ich dieses Problem los. Das heißt nicht, dass ich betend alle Dinge in nichts auflösen, dass alles eitel Frieden und Sonnenschein würde. Manche Dinge bleiben sehr schwer, aber es ist die Frage, ob ich in dieser Schwierigkeit Gott vertrauen kann oder ob ich das alles nur selbst vor mir her schiebe und ständig angegriffen bin. Gerade vor kurzem sagte mir jemand, dass er viele Hiobsbotschaften hinnehmen musste, aber innerlich ganz ruhig blieb und sich selbst wunderte über dieses tiefe Vertrauen zu Jesus, das erhalten blieb, obwohl es so schwer war. Es ist ein Geschenk Gottes und darüber dürfen wir ihn auch loben. Dieses Beten sollte mit Dank sein. Dank ist der größte Sorgenbrecher. Dank ist der größte Sorgenbrecher. Warum? Weil er das Vertrauen stärkt. Da gibt es ein Bild, das ich hier schon ein paar Mal brachte. Ich wiederhole es aber, weil es so schön ist. Spurgeon, dieser bekannte englische Prediger vergangener Zeiten, war mal in einem Bergwerk und sah dort so eine große Drehscheibe, an der zwei Loren hingen. Loren sind so kleine Bergwerkswägelchen, an einem langen Seil. Der eine Wagen war oben und war leer und er wurde beladen. Und jetzt, wo sein Gewicht sehr groß war, wurde da irgendeine Bremse gelöst und er fuhr herunter auf so einer Schiene und zog automatisch an diesem runden Rad einen anderen leeren Wagen nach oben. Der wurde dann beladen und zog dann wiederum den anderen entladenen Wagen wieder nach oben. So ging das immer hin und her. Jeweils der volle Wagen zog den leeren nach oben. Und Spurgeon dachte dann, ja, so ist das in unserem Leben. Dieser volle Wagen des Dankes zieht den leeren Wagen der Bitten nach oben zu Gott. An der Stelle peinliche Berührung, auch im persönlichen Leben. Ist denn mein Dankewagen überhaupt voll beladen? Oder ist nicht eher mein Bittwagen voll beladen und der Dankewagen ziemlich leer? Das ist nur ein Bild zum Nachdenken, aber ich finde es ein gutes Bild. Danken ist der größte Sorgenbrecher und vermehrt das Vertrauen im Gebet. Dazu kommt der Friede Gottes, der unsere Herzen und Gedanken bewahren wird in Christus Jesus. Der Friede Gottes ist ein Geschenk, also nicht entsprechend diesem Slogan Frieden schaffen ohne Waffen. Den Frieden Gottes muss man nämlich nicht mehr schaffen, der wird mir geschenkt. Der Friedensschluss Gottes geschah am Kreuz, als Jesus dort starb und meine Sünde, die Strafe für meine Sünde auf sich nahm, hat Gott zwischen ihm und mir Frieden geschlossen. Insofern brauche ich diesen Frieden nicht mehr zu schaffen. Ich kann ihn einfach annehmen und sagen, vielen Dank. Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerecht gesprochen worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also ein Friede, der mir geschenkt wird. Und dieser Friede wirkt sich natürlich dann aus im Leben. Wer den Frieden Gottes im Herzen hat, kann keine Ausländer hassen. Der wird keine Bitterkeit züchten. Da werden viele Dinge einfach verschwinden, weil dieser Friede Gottes sie vertreibt. So wie eine Frau vielleicht, wenn sie ihre Eier abschreckt, das kann man ja machen, indem man das heiße Wasser auskippt und Kaltes nachfüllt, oder indem man einfach Kaltes zufließen lässt und das Heiße automatisch vertrieben wird, so vertreibt der Friede Gottes diese Dinge, die nicht zu Gott passen. Und wenn heute Menschen Macht demonstrieren, wie zum Beispiel in Jugoslawien, um dabei anderen ihre Lebensumstände zu zerstören, dann ist das immer kein Zeichen von Macht und Stärke, sondern eigentlich ein Zeichen von Schwäche. Oder wenn ich heute als verheirateter Ehemann plötzlich eine junge Dame an Land ziehen würde, sozusagen meine Eroberung, dann wäre das kein Sieg, sondern eine Niederlage. Weil der Friede Gottes mich bewahren möchte, solches zu tun und sagt, du bist derjenige, der zu mir gehört und ich weiß, was gut ist für dich. Und vieles, was nach außen als Stärke erscheint, ist eigentlich vor Gott nichts anderes als Schwäche. Und umgedreht, Gottes Stärke erscheint manchem anderen als Schwäche, aber sie setzt sich letztlich durch, weil Gott derjenige ist, der bleibt. Und im Deutschen gibt es ja so ein Sprichwort, das heißt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das heißt, wer diese ewige Freude behält, der behält sie wirklich ewig und nicht nur vorübergehend, weil er aus irgendeiner zwielichtigen Quelle Freude geschöpft hätte. Es gibt natürlich auch gute Quellen, aus denen man Freude schöpft. Glückliche Menschen sind nicht aggressiv. Wer den Frieden Gottes im Herzen hat, gewährt ihn auch anderen Menschen und wird sich deshalb auch, wenn es geht, mit ihnen versöhnen und ihnen vergeben. Das ist sicher ganz wichtig. Da kann man weder eine ganze Gruppe von Menschen ausklammern, noch einzelne, sondern wird ihnen vergeben. Der Friede Gottes im Herzen bewahrt vor Aggression, aber auch vor dem Gegenteil, nämlich vor Resignation. Wer in das Licht Gottes schaut, kann kein Schwarzseher bleiben. Wer in das Licht Gottes schaut, kann kein Schwarzseher bleiben. Das heißt, der Friede Gottes bewahrt auch vor dieser inneren Resignation und Enttäuschung am Leben. Die Einstiegsfrage war die, was würde mich freuen, woran freue ich mich? Und hier am Ende heißt es, dass dieser Friede Gottes im Herzen ist, er wird sogar die Gedankenwelt verändern. Das heißt, ich werde immer mehr entdecken, was Jesus für mich bedeutet, seine Freundlichkeit spüren und deshalb wird sie auch Auswirkungen im Leben haben. Eine Freude, die immer bleibt, weil sie mit ewigem Leben verbunden ist. Wir dürfen unsere Sorgen abgeben, weil Vertrauen die Grundlage dieser Beziehung ist und letztlich immer wieder bleibt und sich erneuert und dabei die Nähe Gottes erfahren. Und gerade das wäre der Wunsch für Weihnachten, dass wir ein Fest in der Nähe Gottes feiern mit seiner Freude und seinem Frieden im Herzen und dass der sich auswirkt im Leben. Herr Jesus Christus, du bist dieser Friedefürst und du weißt, was das für jeden von uns bedeutet. Du weißt, wo diese Brennpunkte im Leben sind, wo diese Sorgen sich angehäuft haben wie ein Berg. Du weißt, wo Spannungen sind, sei es Aggression oder auch Resignation und Enttäuschung. Wir loben dich, dass du immer größer bist und dass du von innen her veränderst, aufräumst, heilst und segnest. Amen.